Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Und damit hi und willkommen zu einer neuen sommerlichen Juni-Ausgabe eures Lieblingsgewerkschaftspodcasts Edelmetall. Und ihr spürt das auch, ne? Es wird warm, die Leute haben gute Laune, man fühlt sich wie ein anderer Mensch irgendwie im Sommer. Man fängt an, sich wieder wohlzufühlen in seiner Haut, aber es gibt Leute, die fühlen sich einfach viel zu wohl, wie auch das Video aus dem Sylter Club Pony jetzt gezeigt hat in den letzten Wochen. Da reden wir gleich drüber, aber bevor wir darauf jetzt genauer eingehen, möchte ich erstmal die Frau hier begrüßen, für die Solidarität und eine klare Kante gegen rechts nicht verhandelbar sind. Unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz. Hallo Steffi.
Hallo Linda und herzlich willkommen in dieser sommerlichen Edelmetall-Ausgabe.
Es ist wirklich, ne, wir sitzen hier im T-Shirt und eigentlich wäre es so schön, ne, man könnte es doch genießen, wie das Wetter hier uns dann doch beflügelt teilweise. Gut, ein bisschen Regen ist auch dabei, aber die Natur muss ja auch ein bisschen irgendwie diese Sommerstrahlen, Sonnenstrahlen verkraften. Aber gut. Wollen wir, bevor wir gleich jetzt in das harte Thema, was ich zu Anfang aufgemacht habe, erstmal darüber sprechen, was wir in dieser Folge eigentlich alles vorhaben, weil es ist ja dann doch eine ganze Menge.
Ja, sehr gerne. Lass uns doch mal reinstarten.
Also, wir wollen darüber sprechen, was mit der JAF geht. Wir wollen unsere Gesprächsreihe starten. Mit der JAF geht was? Weil die JAF-Wahl steht quasi schon vor der Tür, auch wenn es erst im Oktober und November soweit ist. Und da haben wir tolle Beispiele aus den Betrieben gesammelt, was die Leute mit ihrer JAF schon gerissen haben. Und da sprechen wir heute mit unserem ersten Kandidaten, Jan von Sartorius aus Göttingen. Und dann haben wir auch eine, oh, darauf freue ich mich ganz besonders, eine andere Rubrik wollen wir ins Leben rufen. War deine Idee. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe nur den Namen beigetragen. Die Beschlussbuchbänger. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was sich dahinter verbirgt bei den Beschlussbuchbängern.
Genau, nach der Konferenz ist ja bekanntlich vor der Konferenz. Letztes Jahr hat unsere Jugendkonferenz stattgefunden, die 24. in der Auflage. Und wir haben dann natürlich noch so ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Und wir wollen gemeinsam mal drauf gucken in einzelne Anträge, wo stehen wir denn da eigentlich jetzt gerade und was müssen wir da eigentlich auch in den kommenden Jahren noch machen? Und wie binden wir da auch vor Ort die Kolleginnen und Kollegen mit ein, beziehungsweise was sind eben auch deren Aufgabe? Und dazu wollen wir uns jeweils ein Thema immer mal rauspicken und genau hier darüber sprechen. Also quasi das Beschlusscontrolling, was viele von euch da draußen kennen, diese schöne Excel-Tapete, einmal als Audio-Podcast.
Sehr schön. Und wir kommen jetzt aber nochmal zu einem Thema, was ich gerade schon aufgemacht habe, nämlich zu dem Vorfall in der Sylter Pony Bar. Wir sprechen jetzt über Rassismus und im Anschluss über die Europawahl natürlich auch noch. Vielleicht gebe ich erstmal ganz kurz Kontext für alle, die nicht genau wissen, was jetzt auf diesem Video und wo das passiert ist. Also, es geht um ein Video, das am Pfingstwochenende in der Sylter Pony Bar aufgenommen wurde. Das ist eine Bar für Menschen mit viel Geld, weil so ein Eintritt kostet 150 Euro am Abend und so auch an diesem Abend. Und zu sehen sind mehrere Leute, die zu einem Hit von Gigi D'Agostino Nazi-Parolen brüllen. Die rufen Sachen wie Ausländer raus, jemand macht den Haargruß nach und es ist widerlich, das anzusehen. Und vor allen Dingen ging der Clip viral über das Wochenende. Man kam eigentlich nicht dran vorbei, wenn man eine Social-Media-App geöffnet hat. Deutlich geworden ist aber auch, es gibt immer mehr dieser Vorfälle, auch gerade mit diesem Lied. Das ist schon seit Monaten auf TikTok zu finden und wird von den Rechten genutzt, um deren Gedankengut zu verteilen. Die IG Metall hat schnell reagiert. Direkt am Samstag gab es ein Statement auch von unserer Vorsitzenden Christiane Benner. Und zwar, dass das ein Angriff ist, vor allen Dingen auf Menschen und Mitglieder auch der IG Metall, die einen Migrationshintergrund haben. Über 500.000 Mitglieder dieser Organisation haben einen Migrationshintergrund. Und das kann nicht sein. Wer sich mit denen anlegt, legt sich eben auch mit allen anderen an. Solidarität ist nicht verhandelbar. Und wir haben alle die Pflicht, am 9.6. jetzt bei der Europawahl nochmal ein Kreuz gegen rechts zu setzen und da unsere Stimme laut zu erheben. Und das ist das, was ich erstmal dazu zu sagen habe. Ich glaube, der Kontext ist klar. Steffi, jetzt möchte ich von dir wissen, wie hast du dich denn gefühlt, als du dieses Video gesehen hast? Wie hast du davon erfahren?
Also mir wurde das auch irgendwann, ja, Anfang letzter Woche in die Timeline gespült. Ich muss sagen, Sylt ist halt kein Einzelfall. Das, was natürlich neu ist und warum das, glaube ich, auch so viral gegangen ist, dass das halt in der Schickeria angekommen ist, ne? Also auch Überraschung, Rich Kids pöbeln unter Alkohol halt auch irgendwelche rechte Parolen und sind am Abhitlern so. Das ist halt, das ist scheiße. sag's jetzt in einfachen Worten, aber das ist ja nichts Neues. Also du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, ne? Also die Vorfälle mehren sich. Ich kann mich erinnern, ich habe das vor einem Dreivierteljahr das erste Mal erlebt auf TikTok. Da war es tatsächlich in der Diskothek in Mecklenburg-Vorpommern, in der ich selber auch mal vor vielen Jahren war. Und was aber, glaube ich, erschreckend ist, und das hatte Christiane auch in ihrem Zitat angesprochen, dass da halt keine Zivilcourage passiert, ne? Also es gibt irgendwie kein Korrektiv, das sagt, das ist nicht in Ordnung. Lass den Mist. So, auch mit 3-8 im Turm singt man nicht so eine Nazi-Scheiße nach. Punkt. So, und das ist, glaube ich, was, wo wir als Gesellschaft jetzt nochmal mehr hingucken müssen. Es hat auch gezeigt, dass das eben kein ostdeutsches Thema ist, weil das ja auch mal gerne so abgetan wird, sondern dass das ja ein gesamtgesellschaftliches Problem einfach ist. Rechtsextremismus ist in einigen Teilen salonfähig und das darf es einfach nicht sein. Das darf es niemals sein. Und da gilt es einfach ganz klar jetzt auch Haltung und klare Kante zu zeigen, auch wenn man was getrunken hat, auch wenn man auf dem Schützenfest ist, da wirklich zu sagen, so nee, das hat hier nichts zu suchen.
Du hast es nochmal ganz toll auf den Punkt gebracht, was ich versucht habe vorher anzusprechen. Es ist so ein bisschen dieses, man kann sich nicht mehr wegducken als Mensch, der nicht direkt von Rassismus betroffen ist. Diesem Privileg muss man sich auch ein bisschen bewusst werden, dass man daneben stehen kann und das Gefühl hat, die sprechen nicht mich damit an. Und deswegen muss ich vielleicht auch nichts dazu sagen. Und dass das halt völlig falsch ist und zu dieser Zeit auch gar nicht mehr geht, weil ne, rechte Parteien on the rise sind, überall in Europa, aber auch in Deutschland. Aber eben auch, dass Menschen, die dann einfach zwei Reihen weiterstehen, die dann sich offensichtlich davon bedrängt fühlen und Angst um ihre Sicherheit haben. Das ist halt auch was, was man sich, glaube ich, mal gewahr machen muss. Dass es bei anderen Leuten, die nicht weiß gelesen werden, echt was anderes auslöst, wenn die sowas sehen. Dass man das auf jeden Fall immer parat haben muss. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt gleich im Anschluss ein Interview haben mit einem Kollegen, der deutlich andere Erfahrungen in seinem Leben mit Rassismus machen musste, als wir das machen mussten, als zwei weiße deutsche Frauen. Und mit dem wollen wir jetzt darüber reden, was er erlebt hat und was auch dieses Video mit ihm macht und wie wichtig dann auch für ihn die kommende Wahl auch sein wird.
Ja, und damit ab zum Interview.
Ich spreche jetzt mit Mehmet Balas. Er ist KAYA-Vorsitzende bei der ThyssenKrupp AG und ich freue mich erstmal, Mehmet, dass du Bock hattest sofort auf das Interview und dass du gesagt hast, das können wir machen. Hi Mehmet.
Hi.
Zur Transparenz, weil man sich vielleicht auch fragt, ne, wie komme ich jetzt eigentlich auf dich? Warum bist du jetzt gerade hier im Podcast? Wir beide haben uns letztes Jahr kennengelernt auf dem Rise Festival in der Vorbereitung für eine Podiumsdiskussion zusammen mit der Christiane und da haben wir, du warst mit dann auf dem Podium vertreten und hast in dieser Vorbereitung und dann auch auf dem Podium selbst schon darüber gesprochen, was für Diskriminierung oder was du für Erfahrungen mit Rassismus hattest. Und deswegen habe ich direkt an dich gedacht und dachte, ich will da gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Und persönlich interessiert es mich, wie du jetzt gerade die Situation erlebst. Aber ich glaube, für den Podcast wäre es auch gewinnbringend. Deine Erfahrung, die du da geteilt hast beim Rise Festival, bezog sich auf die Ausbildung, die du vor deiner Zeit bei ThyssenKrupp gemacht hast. Ist das richtig?
Genau. Das war vor der Zeit vor ThyssenKrupp.
Was genau hast du denn da erlebt und wo?
Also das war ein Kleinunternehmen, ein Sitz in Ratingen und die Ausbildung ging als Mechatroniker für Kältetechnik. Das beinhaltet, dass wir Lüftungsanlagen, Schachtanlagen für Häuser, Krankenhäuser, für große Unternehmen gebaut, auch anschließend gewartet haben. Und wir hatten dann wieder einen Auftrag, wo wir in einem Heizkeller in einem Krankenhaus arbeiten mussten und das war im Hochsommer und so ein Heizungskeller ist auch mal warm. Und das wissen wir ja alle. Und da war dann die Aufgabe, die kompletten Röhren einmal zu, die alten halt rauszubringen, die neuen wieder anzuschließen. Und da war es halt höllisch warm. Und dann haben die anderen Mitarbeiter mir gesagt, ja, du bist ja ein Ausländer, du bist ja an die Hitze gewöhnt. Das stört dich ja nicht, bei der Hitze dort unten zu arbeiten. Wir sind erstmal draußen. Wenn du was brauchst, kannst du ja einmal Hallo schreien. Und das war dann ein Fall, dass ich die meiste Arbeit selber machen sollte, musste, wo ich auch noch nicht ganz mit dabei war, weil das waren noch die ersten 3 oder 4 Wochen in der Ausbildung, wo ich dann auch noch unerfahren war. Und dann mussten wir das auch isolieren. Und bei der Isolation sollte man wohl immer einen Handschuh tragen und wenn man ein T-Shirt hat, die Jacke drüber ziehen, weil das komplett an der Haut juckt. Und das wurde mir auch in dem Moment nicht mitgeteilt, wo ich dann gemerkt habe, es juckt mittlerweile auf der Haut, bin ich rausgegangen, habe Wasser drauf geschüttelt und die Mitarbeiter haben mich ausgelacht, haben gesagt, ja, das ist toll, ne, dass du nicht die Jacke anziehst. Dann habe ich dann ganz höflich gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr mir das vorher gesagt habt, ich bin doch ein Azubi, ich soll das doch lernen. Und das war halt dann vermehrt so, dass ich da dumm angemacht wurde oder da war eine Stange, die wir flexen sollten. Und das Krankenhaus war halt, auf dem Boden war ein Parkett. Und wir sollten eine Folie drunter legen, die ich auch gemacht habe, und dort flexen. Dann kam eine Mitarbeiterin vom Krankenhaus, die dann halt sauer wurde und gesagt hat, ey, das ist ein Parkett, ihr könnt doch nicht darüber flexen. Dann habe ich gesagt, ja, mein Ausbildungsbeauftragter hat mir das gesagt, dass ich das hier machen soll, die Folie darunter legen soll, und dann ist alles gut. Dann hat die Dame vom Krankenhaus meinen Ausbildungsbeauftragten auch in den Raum gebeten. Und der Ausbildungsbeauftragte meinte direkt, der versteht kein Deutsch, der hat das nicht verstanden. Ich habe ihm gesagt, der soll das draußen machen.
Ach du, oh.
Genau. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, so, das geht nicht weiter, ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich habe überlegt, also ich habe sofort währenddessen schon Bewerbung geschrieben, dass ich woanders aufgenommen werden kann. Dann musste ich halt ein bisschen noch auf Antworten warten. Ich hatte noch keine Zusage von egal welchem Unternehmen, aber habe dann schon direkt gekündigt. Zum Glück hatte ich dann die Möglichkeit, dass innerhalb von 2 Wochen dann die Zusage von Thyssen kam, dass ich den Online-Test bestanden habe. Wurde dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen und soweit hat es dann geklappt. Und seit 2019 bin ich dann hier im Unternehmen sehr glücklich aktuell.
Erstmal tut es mir also so unendlich leid, dass du sowas mitmachen musstest. Da hat sich gerade alles in mir zusammengezogen. Die Leute hören uns, das ist ja ein Podcast nur mit Audio. Wir beide sehen uns jetzt hier über Kamera und haben uns zusammengeschaltet. Meine Augen sind echt bei deiner Erzählung immer größer geworden. Du hast es gerade schon angeteasert, du bist jetzt glücklich bei ThyssenKrupp Steel. Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Vorfall, der jetzt so viral ging, bleiben und bei diesem Video aus der Ponybar in Sylt. Was es ja so gab auf Social Media in der Rezeption dieses Videos, gab es einmal die einen Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, was ist hier los? Und dann gab es die andere Seite, die gesagt hat, okay, wer jetzt noch überrascht ist, der hat irgendwie anscheinend die letzten Jahre unterm Stein gelebt. Wie hat dich denn dieses Video getroffen? Also warst du überrascht oder zu welcher Gruppe würdest du dich zählen?
Also ich glaube, es ist uns allen schon klar, dass die AfD immer stärker wird, die Rechtsextremen dazu auch. Wir sind ja immer davon ausgegangen, dass sie sich privat treffen und sowas ja auch machen, feiern. Aber dass sie das so krass auch nochmal öffentlich machen, hätte ich eigentlich nicht erwartet, aktuell, auch kurz vor den Europawahlen. Daher hat mich schon überrascht, dass das so stark in den Medien vertreten war, dass die einfach Videos gepostet haben, wo auch man leider sagen muss, wo Menschen Hitlergruß gemacht haben. Und das empört schon einen, wo man denkt, hat man denn wirklich nicht aus der Zeit gelernt? Denkt man immer noch, dass das Nazi-Regime so eine tolle angebliche Macht wäre, dass man das weiterhin verfolgen möchte? Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay, das kann halt nicht wahr sein. Das hat schon einen mitgenommen, wo ich mir denke, so, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was in diesen Köpfen dieser Menschen vorgeht.
Das geht mir ganz genauso. Und diese Fassungslosigkeit darüber, dass sich Leute so wohlfühlen, sowas in der Öffentlichkeit zu machen und ja auch offensichtlich überhaupt nicht damit rechnen, dass da irgendjemand kommt und sagt, sag mal, was ist eigentlich bei euch los? Würdest du denn sagen, dass du, weil das ist ja ein Prozess, der jetzt lange vorangeschritten ist, was ich vorhin mit Steffi auch besprochen habe, das ist ja überhaupt gar kein Einzelfall mehr inzwischen. Ja. Es findet irgendwie auf Schützenfesten statt, in irgendwelchen Dorfdiskotheken und überhaupt bei TikTok geht dieses Lied auch echt viral und wird immer weiter verbreitet. Ist es denn was du, wo du sagen kannst, du merkst, dass sich das Klima in Deutschland verändert hat? Also weil du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, bis jetzt ist dir sowas, wie du in deiner ersten Ausbildung erlebt hast, bei ThyssenKrupp nicht passiert. Aber dein Leben hört ja nicht am Werksgelände auf. Also wie ist es denn außerhalb? Merkst du diesen Shift in der Gesellschaft?
Den merkt man mittlerweile schon echt krass, würde ich sagen. Weil in den letzten Jahren, sage ich mal jetzt, hat man das auch sehr krass unterwegs gemerkt. Auch wenn man mal, ich lebe jetzt in Duisburg, wenn ich mal raus aus Duisburg bin, dass diese Blicke, du spürst das schon anhand der Blicke von den Menschen. Wenn du irgendwo draußen bist, am Laufen bist oder auch mal in einem Restaurant sitzt, merkst du schon diese Blicke, so, was sucht dieser Junge hier? Und das hast du auch in der Gesellschaft, das merkst du mittlerweile auch, wenn du einkaufen bist. Wenn wir einkaufen sind, dann merkst du direkt, diese Blicke sind nicht mehr wie früher. Früher hat man vielleicht noch diesen schwarzhaarigen Jungen gegrüßt, Hallo gesagt, wenn man irgendwie beim Einkaufen war. Aber du merkst echt krass, dass die Leute nicht mehr freundlich sind. Ich sag mal jetzt freundlich in dem Sinne, dass die Leute dich auch nicht mehr grüßen.
Das ist jetzt eine blöde, also so eine, weil ich bohre jetzt einfach tiefer. Wenn du sagst, das ist dir, wenn das zu tief ist, dann sagst du einfach Bescheid. Aber ich würde gerne wissen, was macht das mit dir? Also was, ja, eine Empfindung dazu.
Das geht schon manchmal auch auf die Psyche ein, also dass man denkt so, okay, so mein Großvater ist damals hier hingekommen, er hat versucht, Deutschland mit aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Opa war auch hier bei ThyssenKrupp, hat hier sehr lange gearbeitet. Dann ist mein Vater hier hingekommen, der hat 27 Jahre im Bergbau gearbeitet unter Tage. Und wir wissen alle, was für eine schwere Arbeit das ist. Und dann denke ich mir, ich bin jetzt hier, ich bin hier aufgewachsen, also ich bin hier geboren, hier auf die Welt gekommen. Und dann zu sehen, dass wir immer noch nicht hier erwünscht sind von einigen, ist schon beängstigend. Weil wir haben eine Zeit hinter uns, wo wir aus dem Zweiten Weltkrieg lernen sollen. Und dass viele Menschen das immer noch nicht raffen, dass viele Menschen andere Menschen als Objekt sehen und nicht als Mensch sehen, das ist traurig. Weil wir sind alle Menschen, wir bestehen alle aus einem Körper. Und das ist halt einfach das, was ich nicht verstehen kann, dass man Menschen ausgrenzt, je nach Nationalität, Herkunft, Aussehen, dass man einfach den Menschen nicht als Mensch wahrnimmt. Und das ist schon beängstigend, weil man hat immer Angst auf der Straße, so kann ich jetzt ganz normal weiter oder kommt da noch mal was? Oder ein ganz simples Beispiel, wo ich sehr traurig war. Wir sind von der Gedenkstättenfahrt von Österreich Mauthausen gekommen. Wir waren zurück im Zug. Dann kam halt die Bundespolizei rein und eine Ausweiskontrolle. Und wir waren in einem Waggon von 10 Leuten. Ich der Einzige mit ausländischem Hintergrund, mit Migrationshintergrund. Der Polizist meinte einmal alle Ausweise bitte, weil wir in einem Grenzübergang waren. Dann habe ich meinen Ausweis gezeigt. Da hat er dreimal auf den Ausweis geguckt und mich wieder angeguckt. Und das Bild ist nicht alt. Das Bild ist vor einem Jahr. Und dann hat er meinen Ausweis gesehen, ist einfach weitergegangen. Von den anderen 9 Kollegen wollte er auf einmal keinen Ausweis mehr. Und das erleben wir alltäglich. So, dass wir von Menschen angesprochen werden, wo wir denken, okay, warum, wieso, weshalb jetzt? Also man versucht das zu verstehen, aber man kann es nicht verstehen.
Ich finde es so wertvoll, dass du das teilst, weil ich glaube, dass diese Bubble, in der wir uns bewegen, ja dann auch in so einer politischen, aktiven Bubble, so auch du in deiner KJAF, da reden wir dann auch nochmal gleich drüber, wie es jetzt aber bei ThyssenKrupp auch für dich ist und so. Wenn du mit so vielen Leuten zu tun hast, die daran arbeiten, dass dieses Klima nicht besteht, dann ist einem manchmal gar nicht so klar, dass es aber besteht. Außerhalb dieser Blase, ne? Auch ich folge auf Instagram ganz vielen politisch aktiven Menschen und Feministinnen und sonst was. Und mich berührt es gerade unglaublich, weil du bist so ein starker, cooler, aktiver junger Mensch, der sich auch nicht scheut, bei Konflikten mit der Konzernleitung dann erster Reihe zu stehen und da sich stark zu machen für deine Kolleginnen und Kollegen. Klar, das sieht man nicht, wenn du einkaufen gehst, aber dass man überhaupt erstmal was anderes
Genau.
denkt, ist einfach, das macht mich gerade ein bisschen fertig, sage ich dir ganz ehrlich.
Also für mich ist auch das erste Wort, was ganz oben steht, ist die Solidarität, die wir miteinander haben. Das habe ich auch in der Gewerkschaft so gelernt. Ich bin ja auch sehr aktiv bei DG Metall. Und das erste Wort, was für die Gewerkschaft auch für uns wichtig ist, ist die Solidarität miteinander. Dass wir Menschen nicht nach Herkunft, nach Religion oder nach Aussehen beurteilen, sondern dass wir wirklich Menschen als Menschen sehen. Und das ist das Problem, das wir in der Gesellschaft haben, dass das nicht alle so sehen.
Dann lass uns anknüpfen. Ich habe dich angekündigt als KJA-Vorsitzenden bei der ThyssenKrupp
Genau.
AG. Du bist jetzt seit 2019, hast du selber schon gesagt, bei ThyssenKrupp Steel in Duisburg und bist offensichtlich als KJA-Vorsitzender in den Strukturen mehr als aktiv. Man kommt eigentlich an keiner IG Metall-Jugendveranstaltung vorbei, ohne dich zu treffen. Das ist so und das ist auch sehr schön. Da freue ich mich immer wieder drüber. Wie hat sich denn deine Erfahrung dann verändert? Oder kannst du auch, das sind jetzt zwei Fragen in einem, kannst du das auch, diese Erfahrungen im Betrieb teilen? Wie nehmen deine Kollegen das auf, Kolleginnen?
Also wir haben sehr oft auch das Thema Rassismus auch bei uns in der KJA angesprochen. Diesbezüglich haben wir sogar jetzt eine Aktionswoche, die im Juni startet, wo wir als KJA gesagt haben, endlich reicht es uns. Die Aktionswoche wird eine Woche gehen. Das Thema ist Antirassismus, wo wir unseren Auszubildenden die Möglichkeit geben, ein Video darauf zu machen, ein Theaterstück, ein Gedicht, was sie gerne haben möchten. Und wir haben es auch dazu bekommen, dass der Arbeitgeber das unterstützt und die ersten 5 Sieger auch eine kleine Prämie dazu bekommen, weil wir auch allein in der KJAF gesehen haben, dass wir unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Arten, unterschiedliche Herkunften und dass wir damit kein Problem haben, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten können, dass wir gemeinsam gegen auch Rechtsextreme vorgehen können. Und daher ist es uns sehr wichtig. Klar hat man manchmal auch dort gemerkt, so man ist unerwünscht. Das sieht man einfach öffentlich auch. So, auch da die Blicke.
Wo jetzt genau? Wo meinst du das?
Auch in der KAJAF. Mhm. Also jetzt nicht von den KAJAF-Mitgliedern, sondern von außen rum. Weil wenn man in der KAJAF ist, wie du auch schon vorhin gesagt hast, ist man in sehr vielen Strukturen, in sehr vielen Sitzungen, in sehr vielen Themen auch mit dabei. Da merkt man auch manchmal so, okay, was hat der Mehmet jetzt da zu suchen? Mhm. Aber genau das stärkt mich noch mehr. Genau das macht mich noch stärker, das ermutigt mich, dass ich weitermachen muss. Dass ich, wenn ich jetzt aufgebe, genau das gegeben habe, was die anderen Menschen möchten. Und das werde ich denen nicht, diese Feier werde ich denen nicht gönnen. Und ich werde trotzdem weitermachen.
Das finde ich richtig stark. Jetzt kommen ja Wahlen. Also die Folge erscheint jetzt am Montag, den, oh Gott, jetzt weiß ich das Datum gar nicht, aber am darauffolgenden Sonntag, am 9.6. sind dann die Europawahlen. Und genau, wir haben in der letzten Folge schon mit Jan aus dem Ressort darüber gesprochen, der selber auch antritt zur Europawahl, warum er das überhaupt macht. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie wichtig ist dir diese Europawahl jetzt auch gerade in dem Klima, was jetzt gerade herrscht?
Also die Europawahl aktuell ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt am Wochenende mit einem EU, also der auch für die Wahl kandidiert, zu sprechen. Das war der Jens Geier. Der ist von der SPD. Wir hatten die Möglichkeit, mal zu quatschen. Wir haben halt auch sehr viel über die rechtsextremen Parteien gesprochen oder auch über das Klima aktuell in Deutschland. Auch sowohl über, jetzt sehr viel über ThyssenKrupp. Und da habe ich auch nochmal klar gemacht, dass jetzt es wichtig ist, dass wir alle gemeinsam zu den Wahlen gehen. Also ich bitte von hier aus jeden Einzelnen, sich an dieser Wahl zu beteiligen, damit die rechtsextremen Parteien einfach nicht größer und stärker werden. Genau jetzt ist der Zeit, wo wir zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben, dass wir auf Menschenleben achten, dass wir Menschen nicht als Objekt sehen, sondern wirklich als Menschen wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, wo wir das alle zeigen können, indem wir am 9. Juni wählen gehen und nochmal demokratische Parteien wählen, damit unsere Demokratie erleben bleibt.
Das sagt Mehmet Balas, er ist KAJAF-Vorsitzender bei der ThyssenKrupp AG. Hat mich hier halb zu Tränen gerührt im Gespräch und wirklich danke für deine starken Worte und dein Engagement.
Sehr gerne.
Ja, danke nochmal, Mehmet, auch für deine starken Worte und dass du da jetzt auch nochmal persönliche Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich danke für das Interview.
Danke, Mehmet, und alles Gute.
Wir haben es jetzt gehört, wir haben es besprochen. Am 9.6. ist Europawahl. Und man hat das Gefühl, Europa ist weit weg. Stimmt aber nicht. Wir brauchen unbedingt alle Menschen an den Wahluhren, die wählen können. Und dieser Termin muss unbedingt in euren Kalender. Es gibt auch viele Kundgebungen nochmal am Tag davor. Auch in Berlin ist eine große Kundgebung am 8. noch. Guckt, wo ihr nochmal auf die Straße gehen könnt gegen rechts und dann am Sonntag an die Wahluhren auf jeden Fall. Oder Steffi?
Selbstverständlich. Ich habe meine Briefwahlunterlagen bereits ausgefüllt und ich werde sogar am 9. Juni als Wahlhelferin in Berlin helfen und Briefwahlunterlagen auszählen.
Und jetzt haben wir noch zwei Sprachnachrichten für euch, die wir bekommen haben aus dem Jugendausschuss. Jonas und Nele haben sich nämlich nochmal gemeldet und haben gesagt, ja, auch uns ist diese Wahl total wichtig und das wollen wir auch gerne nochmal teilen. Deswegen hört gerne mal zu, warum für Sie die Europawahl sehr, sehr wichtig ist und warum auch für Sie wichtig ist, dass alle wählen gehen.
Europa kann Sozialpolitik. Das hat die EU bewiesen, als sie die Länder dazu aufgefordert hat, die Tarifbindung zu stärken. Ich bin für ein Europa mit starker Mitbestimmung. Ich bin für ein Europa, das sich auch in soziale Fragen einmischt und für einen sozialen Fortschritt steht. Und dafür setze ich mein Kreuz.
Ich wähle, um die Demokratie zu schützen, in der ich aufgewachsen bin und in der ich auch in Zukunft leben möchte.
Und wie auch am Anfang angekündigt, haben wir ja in dieser Folge vor, ein paar Sachen noch einzuführen. Neue Rubriken soll es für euch regnen, sage ich mal. Eine davon sind die Beschlussbuchbänger. Ich finde diesen Namen super und der wird auch nicht geändert, außer es gibt ganz viele Beschwerden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, was ja ein fantastischer Name.
Alliterationen sind immer super.
Und du hast am Anfang schon erzählt, worum es geht. Wir wollen nochmal Themen aus dem Beschlussbuch der Jugendkonferenz ins Spotlight holen, nochmal gucken, wie ist da eigentlich der Stand, wie setzen wir das um, was muss da noch getan werden. Und heute wollen wir beide über das Thema Tarif sprechen. Nochmal ganz kurzer Einschub für alle, die jetzt gerade eine Ausbildung angefangen haben, das erste Mal bei Edelmetall reinschalten und vielleicht noch nicht komplett in den Strukturen angekommen sind. Falls du neu bei uns bist, die Jugendkonferenz findet alle 4 Jahre statt und ist das größte beschlussfassende Gremium der EG Metall-Jugend. Und die Jugendkonferenz beschließt quasi die Grundlage der gesamten Arbeit unseres Jugendverbandes. Nur nochmal für deinen Hinterkopf. Zum Thema Tarif gab es im letzten Jahr einen Leitantrag, der da hieß, zusammen stark in Betriebs- und Tarifpolitik. Steffi, sag uns mal ganz kurz, was waren denn so für uns die wichtigsten Punkte dieses Beschlusses? Was ist der Arbeitsauftrag, den wir erhalten haben von der Jugendkonferenz?
Also zunächst einmal der Leitantragsblock A, zusammen stark in Betriebs- und Tarifpolitik, hat ja unterschiedlichste Themenfelder, die er abdeckt. Zum einen den Bereich der Betriebspolitik, aber auch den Bereich der Tarifpolitik. Wir sagen immer, das sind so zwei Säulen von unserem IG Metallhaus. Wir werden jetzt einen starken Fokus erstmal auf den Bereich der Tarifpolitik legen, aber die sind natürlich auch in einigen Belangen sehr eng miteinander verzahnt. Das vielleicht vorab. Da stecken ganz, ganz viele Thematiken drin, die wir uns angucken wollen. Was jetzt aber gerade natürlich sehr aktuell ist, ist das ganze Thema der Erhöhung, der überproportionalen Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Da wird es dann nochmal sehr plastisch und da würde ich jetzt gerne nochmal einen Fokus mit drauflegen. Aber da stecken auch Themen drin, nur um sie auch einmal mit auszusprechen. Fragen zum Thema Ausbildungsqualität, also sowas wie, wie kriegt man eigentlich gleiche Lernchancen auch hin für Menschen, die es vielleicht nicht ganz so einfach hatten in der Schule? Wie sieht eine gute Ausstattung eigentlich auch aus von den Betrieben, aber auch von den Berufsschulen? Fragen auch, wie viele Leute braucht es eigentlich, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Betrieb zu gewährleisten? Also das ganze Thema rund um Betreuung in der Ausbildung ist ein großes Thema. Dann nach wie vor Gleichstellung von Auszubildenden und Dualstudierenden. Auch da haben wir betriebspolitisch Handlungsmöglichkeiten, aber wollen dann natürlich auch tarifpolitisch nicht locker lassen, bis wir da eine entsprechende Gleichstellung eben auch in der Fläche haben. Und dann natürlich auch so dieser ganze Beritt rund um, und da kommen wir jetzt eher in den Bereich Tarifpolitik, nein zu prekärer Beschäftigung von Studierenden und jungen Beschäftigten. Also zum Beispiel zu gucken, das ist gerade so ein Thema auch, was über die Studierendensekretäre hochkommt, Werkstudierende, wenn die im Betrieb sind, müssen die eigentlich richtig eingruppiert werden nach Tätigkeit. Warum sage ich eigentlich? Weil das leider da draußen die Ausnahme ist, dass die entsprechend in den unteren Entgeltgruppen dann auch eingruppiert werden nach Tätigkeit. Und genau, das ist quasi so ein Dauerbrenner-Thema, was uns da beschäftigt, auch tarifpolitisch. Dann, wie gesagt, das wird der Schwerpunkt ja auch sein, der uns aktuell beschäftigt, überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Da mache ich es nochmal sehr plastisch, weil wir haben dort im Prinzip im Antrag zu stehen, die IG Metalljugend fordert, dass Ausbildungsvergütung mittelfristig flächendeckend mindestens 50% des Facharbeiter-Eckentgeltes erhöht werden. So, und dass Zusatzzahlungen und Prämien allen Beschäftigten, Auszubildenden und Altstudierenden eingeschlossen in gleicher Höhe ausgezahlt werden. So, das ist nochmal so ein Nachklapp zur letzten Tarifrunde, aber natürlich nach vorne hin formuliert. Hier wird es jetzt das erste Mal im Prinzip sehr konkret, dass wir eine Beschlusslage haben, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, also eigentlich beginnend seit der letzten Jugendkonferenz, im Prinzip mit Leben füllen wollen. Ein weiterer Punkt, um den auch noch mal einmal genannt zu haben, ist so diese ganze Thematik der Weiterbildung, weil auch da haben wir ja tarifpolitisch schon Ansätze, aber auch da soll es natürlich noch weitergehen. Aber wie gesagt, hier jetzt vor allem der Fokus auf das Thema Ausbildungsvergütung.
Dann lass uns genau da doch weitermachen. Wie füllen wir denn diese Forderung, diesen Beschluss jetzt mit Leben? Es gab ja die Tarifkonferenz, das war ein Teil davon wahrscheinlich, ne?
Genau, also wir haben ja seit der Jugendkonferenz quasi stetig an diesem Thema weitergearbeitet, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also in den Ortsjugendausschüssen beispielsweise wurden Warenkörbe mal durchgeführt. Da wurde im Prinzip genau geguckt, wie viel Geld brauche ich dann als junger Mensch eigentlich in der Ausbildung, um über die Runden zu kommen, um vielleicht nicht mehr abhängig vom Elternhaus zu sein finanziell, um eigenständig leben zu können. Das Ganze war natürlich auch Thema im Rahmen der ganzen Bezirksjugendausschüsse, die in den letzten, ja im Prinzip in den letzten anderthalb Jahren stattgefunden haben. Und so haben wir im Prinzip die Diskussionen rund um das Thema Ausbildungsvergütung, ÜPROB, gebündelt im Jugendausschuss und haben dann im vergangenen Herbst einmal den Tarifworkshop gemacht, wo wir schon das erstmal so abgeklappert haben, geguckt haben, okay, wo stehen wir denn da jetzt gerade eigentlich aktuell? Und das Ganze ist dann natürlich gegipfelt genau in unsere TAPOKO, in die tarifpolitische Konferenz Ende Februar in Sprockhövel. Und jetzt liegt gerade bei dem Thema, wir sind jetzt ein paar Monate vor der aktiven Phase der Tarifrunde, jetzt liegt der Ball da im Prinzip bei den Tarifkommissionen. Grüße gehen raus, die sind übermorgen, wie denn jetzt eigentlich so eine konkrete Forderung eigentlich aussehen kann. Also da liegt ganz, ganz viel an Prozess eben auch schon dahinter. Wie gesagt, das mittelfristige Ziel ist da nochmal 50% des Facharbeiter-Eckentgeltes zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach, weil wir haben in den unterschiedlichen Tarifgebieten auch unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Facharbeiter-Eckentgelte, die wiederum dafür sorgen, dass wir unterschiedliche Anbindungsprozente haben, sodass es nicht einfach funktionieren wird, eine bestimmte Prozentzahl in allen Tarifgebieten zu fordern. So, von daher sind wir da gerade am Austarieren und am Jonglieren und sind da natürlich auch auf Unterstützung der Satzungserwachsenen angewiesen, also da natürlich unsere Tarifklempner an erster Stelle, wie wir da eben zu einer guten Forderung kommen. So, also das, was hier quasi so kryptisch und einfach steht, da steckt halt eigentlich ein riesengroßer Prozess dahinter, den wir aber natürlich auch nicht scheuen und den wir da eben auch nach vorne rausgehen.
Schwierige Aufgaben hat die IG Metalljugend aber ja noch nie gescheut. Und du hast es gerade schon sehr gut dargestellt, was eigentlich nach diesem Beschluss passiert und wie dann versucht wird, auch aus dem Ressort heraus dieses Thema noch am Leben zu erhalten mit allen Menschen im Verband und vor allen Dingen weiterzutragen. Wie können denn jetzt die Leute vor Ort jetzt zuhören, sich auch bei dieser Forderung mit einbringen und da sagen, okay, vielleicht war ich nicht bei der TAPCO mit dabei, aber ich will jetzt eigentlich andere Leute noch mit ins Boot holen. Wie kann man da jetzt vor Ort noch mal ein bisschen mehr Druck aufbauen vielleicht?
Genau, also wir brauchen natürlich jede und jeden da draußen, wenn es nachher um die Mobilisierung für die Forderung geht. Also von daher, um an dem konkreten Beispiel jetzt noch einmal kurz zu bleiben, die Bitte, sprecht mit euren älteren Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und erklärt ihnen wirklich, warum wir diese überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung eben brauchen. Also Stichwort Attraktivität, veränderte Lebensumstände, nach wie vor hohe Nachwirkungen der Inflation und so weiter. Also das, was euch wirklich auf der Seele brennt, besprecht das mit den älteren Kolleginnen und Kollegen, weil wir die an der einen oder anderen Stelle noch überzeugen müssen. Und geht natürlich auch in die Vorbereitung dann im Herbst für Warnstreikaktionen. Wenn es dann nachher soweit ist, dann brauchen wir dann natürlich auch alle. Aber um nochmal den Bogen jetzt auch zu spannen zum Beschlussbuchbänger, das war ja jetzt im Prinzip nur ein einziger Arbeitsauftrag, nur ein einziger Handlungsauftrag aus diesen ganzen Beschlüssen der Jugendkonferenz. Kleiner Spoiler, da sind noch ungefähr so 180 weitere. Es ist natürlich wichtig, dass wir da auch gemeinsam als Jugendverband immer mit drauf gucken. Ihr habt die Möglichkeit, über eure hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen das Beschlusscontrolling zu bekommen. Das ist, wie gesagt, so eine Excel-Tapete, wie wir es liebevoll nennen, über unseren Teams-Kanal. Und deswegen da die Bitte, schaut da auch mal rein, wie ist denn eigentlich der Stand zu euren Anträgen, die ihr bei der Jugendkonferenz mit eingebracht habt? Also da ist quasi so eine Art Erledigungsvermerk dann schon mal vorgesehen, beziehungsweise auch der aktuelle Status. Also ist es schon in Arbeit? Für wann ist es geplant? Welche einzelnen Maßnahmen leiten sich da auch nochmal eben aus dem Beschluss ab? Und checkt das einfach mal gegen. Also ist das auch in eurem Interesse, was da umgesetzt wird und wie? Wir haben vom Prozess her da mit dem Jugendausschuss entsprechend die Vorarbeit gemacht. Also das, was ihr da jetzt seht. Und genau das wäre im Prinzip meine Bitte. Und Linda, du hattest das ja auch schon gesagt, wir wollen im Rahmen von unserem Beschlussbuchbanger da jetzt einfach kontinuierlich immer mal drauf gucken, was sind denn so Themen, die wir da nochmal einzeln auch rausziehen, die vielleicht auch heiß diskutiert wurden auf der Konferenz, die kontrovers diskutiert wurden und uns da natürlich auch nochmal entsprechende Expertise auch von außen reinholen, um da einfach die Themen immer mal wieder in den Fokus zu rücken.
Ganz genau. Ey, und immer, wenn ihr Anmerkungen habt, Wünsche und sagt, hier bei diesem Antrag, da würde ich gerne nochmal genauer drauf schauen, meldet euch doch einfach.
Sehr gerne.
Nutzt die Messages für den Instagram-Kanal der IG Metalljugend, meldet euch per E-Mail. Wir würden uns freuen und wie auch der gesamte Verband scheuen sich auch Linda Achtermann und Stefanie Holz nicht davor, hier die kontroversen Fragen dann auch mal auf den Tisch zu bringen. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich da auch wahnsinnig drauf, weil, wie gesagt, nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Das hatte ich gerade eben schon mal so pathetisch gesagt. Aber genau, wir haben jetzt im Prinzip noch die nächsten, ja, 2,5 Jahre Zeit. Dann sind wir schon wieder quasi im Prozess für die nächste Jugendkonferenz. Und wie gesagt, unser Anliegen ist natürlich, da eben auch möglichst viele Themen im Gesamtverband zu behandeln. Und genau, seht das im Prinzip so ein bisschen als Begleitmusik und regelmäßiger friendly Reminder, dass da noch was zu erledigen ist.
Steffi, damit kommen wir schon zum letzten Thema für diese Folge. Und bevor wir zu der auch neuen Reihe JAV mit uns geht was kommen, wollte ich mal dich fragen. Du warst doch auch mal ja Vorsitzende bei dir in der Ausbildung, ne? Du warst Jaffi, du bist ja den ganzen Weg gegangen bis hierhin. Wie war denn das? Kannst du mal sagen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dann auch in JAV einzutreten?
Also wir schreiben das Jahr 2008. Steffi beginnt ihre Ausbildung als Industriekauffrau auf der Peenewerft in Wolgast. Grüße gehen raus Richtung Nordosten, falls uns da jemand hört. Ich glaube, es war kurz nach der Begrüßungsrunde, als der damalige JAF-Vorsitzende auf mich zukam und gefragt hat, ey Steffi, wir brauchen noch jemanden aus dem kaufmännischen Bereich für die JAF. Die JAF-Wahlen stehen jetzt an, hast du Bock mitzumachen? Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, okay, was mache ich denn da so? Und dann hat mein damaliger JAF-Vorsitzender sinngemäß gesagt, wir verbessern die Ausbildungsqualität vieler junger Menschen, aber ganz im Ernst, das lernst du beim Laufen. Mach erst mal mit und dann kriegst du das schon alles überrissen. Dann habe ich gesagt, okay, klingt gut, probieren wir mal aus. Und so bin ich quasi in die JAF gekommen. Also ich wurde direkt quasi am Anfang der Ausbildung in die JAF gewählt und genau, habe es nie bereut und bin dann nach, ich glaube, 2 Jahren oder so bin ich JAF-Vorsitzende geworden, als mein damaliger dann Vorsitzender quasi rausgegangen ist. Und genau, dann war ich quasi Vorsitzende von einem 5er-Gremium. Wir hatten damals rund 120 Auszubildende, also gar nicht so klein. Und das war eine super Zeit und eine super Erfahrung, die ich da machen durfte.
Es ist witzig, dass anscheinend diese Weisheit mit, das lernst du dann beim Laufen, das beschränkt sich nicht nur auf deinen Ausbildungsbetrieb auf der Peenewerft, sondern das hat man auch in Göttingen gesagt. Davon kann uns jetzt Jan gleich im Interview mehr erzählen, wenn er uns nämlich sagt, wie er eigentlich zur JAF gekommen ist und wie er auch da die letzten Jahre sich richtig hart reingehängt hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Wollen wir mal reinhören?
Sehr gerne.
Im Oktober und November ist es soweit. Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden wieder gewählt. Und das überall in Deutschland und damit sicher auch in deinem Betrieb. Und entweder bist du jetzt schon in der JAF, willst vielleicht mitmachen oder weißt noch gar nicht so recht, weil du gerade erst deine Ausbildung angefangen hast. Aber es ist gar kein Problem. Für alle euch da draußen, die jetzt zuhören, ist diese Interviewreihe etwas, die wir ab heute starten und die dann bis zum Oktober laufen wird. Und zwar unter dem Titel JAV, mit uns geht was, lernen wir in jeder Folge einen Menschen kennen, der selbst schon Jaffi ist und uns davon berichtet, was er mit seiner JAV bis jetzt so gerissen hat. Heute darf ich Jan Wichmann begrüßen. Seit 1,5 Jahren ist er JAV-Vorsitzender bei Sartorius, einem Pharmakonzern mit dem Hauptsitz in Göttingen. Und er hat sich in den letzten 1,5 Jahren in die gewerkschaftliche Arbeit, möchte ich sagen, schockverliebt. Und zusammen mit seinen Kollegen einen Jugendzweig in der Vertrauensleutestruktur etabliert. Bei Sartorius. Wie hat er das gemacht? Das erzählt er uns jetzt. Ich freue mich, dass du da bist. Hi Jan.
Hallo, Grüße. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Und ja, ich habe Bock.
Ich glaube, es sind ein paar Fragezeichen gerade bei der Anmoderation schon angegangen. Auch weil mein Duktus ein bisschen komisch ist, wenn ich das ablese und selber nicht weiß, wo der Satz hingeht. Ich habe gesagt, du kommst von dem Betrieb Sartorius, einem Pharmakonzern. Mhm. Und jetzt ist das der IG Metall-Jugend-Podcast und alle sagen so, what? Wie kommt das? Wie kann das sein?
Ja, das kann ich verstehen. Das geht den meisten Leuten so. Ich bin ja mittlerweile auch relativ viel so auf bezirklicher oder manchmal auch auf überbezirklicher Ebene unterwegs. Und da kommen dann immer die Fragezeichen, da hast du recht. Das ist bei uns einfach so, also Firma Sartorius, wir sind so in der biopharmazeutischen Sparte unterwegs, wir sind Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Ich nehme immer gerne die Analogie, wenn man es mit einem Goldgräber vergleicht, wir graben nicht nach Gold, wir machen nur die Schaufeln. Also wir sind wirklich Zulieferer. Das heißt, bei uns werden selber keine Medikamente gefertigt. Das ist alles sehr abstrakt und weit weg. Aber doch halt irgendwie Biotechnologie. Und da fragt man sich, warum jetzt IG Metall? Das ist historisch erwachsen. Wir haben irgendwann mal angefangen. Wir sind eine sehr alte Firma. Wir sind ca. 150 Jahre alt. 1870 wurden wir gegründet. Genau, wir haben damals angefangen als Präzisionswagenbauer. Also sprich so diese Laborwagen, die man halt irgendwie so kennt oder generell halt irgendwie Wagen. Und so sind wir halt dann damals in die Metallsparte reingerutscht und die ganze Biotechnologie, diese Sparte, das kam erst vor ein paar Jahrzehnten dazu, dass das wirklich groß wurde. Und dadurch sind wir halt immer noch in der IG Metall und ich hoffe natürlich, das bleibt so. Wir haben auch einige Standorte bei uns in Deutschland, die sind tatsächlich bei der IGBCE, aber hier bei uns in Göttingen, alle drei Gesellschaften, die wir haben, sind bei der IG Metall.
Und was genau lernst du bei Sartorius? Was ist dein Ausbildungsberuf?
Ich mache den Chemikanten. Falls davon noch nie jemand gehört hat, das ist so ein bisschen die Ausbildungsvariante von so Chemieingenieurswesen, könnte man sagen. Also sprich viel Produktionsarbeit an den Anlagen, die Anlagen irgendwie detailliert verstehen, die Produktionsprozesse verstehen, aber halt auch mal eine Analyse machen im Labor. Das ist so ein bisschen ein Mix noch, ein bisschen hast du sowas wie einen Chemielaboranten noch mit drin. Genau, das ist mein Beruf.
Ich fand den Einstieg schon super. Ich mache den Chemikanten. Ist für mich eigentlich schon prädestiniert für den nächsten Partysong bei euch. Aber naja, ich gebe es dir einfach mit. Du kannst ja mal überlegen, ob du
ja, die nächste Weihnachtsfeier schreibt sich ja hier gerade von selbst.
Wie kamst du denn jetzt selber dann auf die Idee zu sagen, Jugend- und Auszubildendenvertretung, das könnte was für mich sein, da habe ich Lust, mich zu engagieren?
Ja, das liegt einfach ganz, ganz viel in meiner ganz persönlichen Historie. dadurch, dass ich immer schon ein sehr politischer Mensch war, der halt auch irgendwie sich immer so im linken Spektrum bewegt hat, politisch. Und ich war da immer interessiert. Ich war auch früher schon ganz, ganz viel aktiv in anderen politischen Bereichen. Ich habe auch mal studiert, war in dieser Studi-Bubble, sage ich mal, auch politisch unterwegs. Und dann war das einfach so der logische und organische nächste Step jetzt dann für mich persönlich, der auch dafür sorgt oder gesorgt hat, dass ich mich dann am Arbeitsalltag bei Sartorius einfach viel wohler gefühlt habe und auch viel wohler fühle jetzt doch immer noch in diesem Prozess, weil es einfach so ein gutes Gegengewicht ist. Man ist dann in so einer gestriegelten, sterilen, perfekten Firma, wie es dann ja immer so ist, irgendwie, ne, dieses neue moderne Corporatism, ne, alles ist irgendwie blitzblank und astrein und dann hast du halt aber im Vergleich irgendwie diese Mitbestimmung noch. Das macht das dann für mich irgendwie menschlicher und erfüllt das so ein bisschen mit Leben, weil ich glaube, ansonsten, ja, würde ich da perspektivisch wahrscheinlich, ja, sehr traurig werden. Also, man kann sagen, JAF-Arbeit macht mich glücklich.
Sehr schön. Das ist ein super Einstieg für das Interview. Jetzt haben wir ja für diese Reihe extra nochmal geguckt. Oh, wir würden gerne auch gleichzeitig schon mal so ein bisschen, während wir nicht nur mit dir über deine Liebe zur gewerkschaftlichen Arbeit und für die Mitbestimmung sprechen, sondern wir wollen auch darüber sprechen, was habt ihr denn schon für Projekte umgesetzt jetzt in eurer JAF-Zeit? Und da kommst du mit so einem Hammererfolg hier um die Ecke, möchte ich sagen. Ihr habt bei euch im Betrieb in der Vertrauensleutestruktur einen Jugendzweig etabliert. Ich habe das gehört und dachte, okay, einfach mal so aus dem Boden gestampft, da möchte ich unbedingt mit dir drüber reden. Aber bevor wir da jetzt nochmal tiefer reingehen, würde ich vielleicht gerne nochmal von vorne anfangen. Vielleicht kannst du für alle Menschen, die jetzt sagen, Vertrauensleute, was war das nochmal, kurz zusammenfassen, was sind denn Vertrauensleute überhaupt?
Jo, klar, gerne. Also das Wort Mitbestimmung ist ja eben schon mal gefallen. Es gibt ja verschiedenste Mitbestimmungsorgane, also sprich einfach Gremien, sage ich jetzt mal, die im Betrieb die Arbeitnehmerschaft vertreten gegenüber dem Arbeitgeber. Das ist zum einen der Betriebsrat, der wird ja gewählt, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle oder viele von euch zumindest. Und so ein Betriebsrat, der hat jetzt ja erstmal, na, auch wenn viele das vielleicht erstmal anders denken, aber grundsätzlich im Betriebsverfassungsgesetz nichts mit einer Gewerkschaft zu tun oder halt wenig. Du kannst natürlich auch einfach Betriebsrat sein, ohne überhaupt Gewerkschaftsmitglied zu sein. Solltest du nicht, aber es ist natürlich an sich möglich, theoretisch. Und daher, was sind jetzt Vertrauensleute? Vertrauensleute sind quasi ein anderes Mitbestimmungsgremium neben dem Betriebsrat im Betrieb, was explizit die Gewerkschaft vertritt oder beziehungsweise, sollte man sagen, die Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb, in unserem Fall halt die IG Metall-Mitglieder, das wird genauso gewählt wie ein Betriebsrat, aber halt nicht von der Gesamtbelegschaft, sondern halt nur von den IG Metall-Mitgliedern im Betrieb. Das wird auf 4 Jahre gewählt und dann vertritt man halt ja einfach in Tariffragen oder grundsätzlich bei Problemen im Betrieb ja die IG Metall-Mitglieder, genau. Und damit hat man gewisse politische Freiheiten, die zum Beispiel so ein Betriebsrat nicht hat, weil der Betriebsrat, der kann vieles, der kann aber auch vieles nicht, weil ihm laut Betriebsverfassungsgesetz in gewissen Punkten halt einfach die Hände gebunden sind. Zum Beispiel, er muss immer ein vertrauensvolles Verhältnis zum Arbeitgeber pflegen und er muss stetig den Betriebsfrieden wahren. Das sind halt so ein bisschen die Punkte, wo dann so die Befugnis, sage ich mal, eines Betriebsrats aufhört. Das sind im Endeffekt die Punkte, wo die Befugnisse von Vertrauensleuten und von Vertrauensleutearbeit anfangen, halt irgendwie politischen Druck aufzubauen im Betrieb und halt, wie gesagt, die Mitglieder zu vertreten.
Ihr habt jetzt bei euch gesehen, es gibt noch keinen Jugendzweig, es gibt hier noch nicht extra was für die Jugend, das wollen wir ändern. Oder wie kam es dazu? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr gesagt habt, jetzt das wollen wir jetzt hier haben?
Ja, also um das zu verstehen, muss man zum einen so ein bisschen sich die Zahlen, Daten, Fakten bei uns im Betrieb anschauen und zum anderen auch so historisch ein bisschen gucken, wie ist diese ganze Bewegung bei uns erwachsen jetzt im letzten Jahr. Also erstmal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind bei uns am Standort hier rund 200 Auszubildende. Und damit rutsche ich jetzt auch gleich schon in die nächste Ebene mit rein. Wir haben jetzt bei uns mittlerweile einen super Top-Orga-Grad, also im Vergleich, sage ich jetzt mal, zum restlichen Betrieb. Die Zahlen sage ich jetzt nicht, weil da werden einige Automobilkonzern-Zuhörer mich auslachen wahrscheinlich. Aber wir haben da auf jeden Fall eine Riesenentwicklung hingelegt in den letzten 1,5 Jahren. Uns da eine richtig, richtig geile und gute Gewerkschaftsbewegung aufzubauen. Wir hatten auch richtig gute Begrüßungsrunden, die gezündet haben. Wir hatten so 1-2 Themen bei uns im Betrieb, die halt auch tarifrechtlich, sage ich mal, und gewerkschaftlich relevant waren, die das Ganze halt gepusht haben, sodass es halt am Ende dazu geführt hat, ja, dass wir regelmäßig jetzt auch irgendwie mit ja, 10 bis 15 Leuten dann auch teilweise in Höchstphasen beim Ortsjugendausschuss saßen hier und halt generell eine total aktive Gewerkschaftsbewegung bekommen haben bei uns im Betrieb. Wodurch es dann einfach irgendwie der organisch nächste Schritt war, sage ich jetzt mal, zu sagen, hey, pass mal auf, wir sind ja jetzt bald wieder Vertrauensleute wollen, wir haben ja so viele gewerkschaftlich Aktive im Betrieb, die eh schon irgendwie Bock haben, was zu machen. ja, warum gründen wir da nicht einfach mal irgendwie so eine kleine Unterstruktur, sage ich mal, die sich dann auch wirklich nur mit den Jugendthemen beschäftigt. Und die gibt es bei uns. Das ist jetzt nicht so, als hätte dann so ein Jugendvertrauenskörper nichts zu tun. Und ja, dann musste ich eigentlich nur noch die Leute ansprechen und die meinten dann eh quasi im übertragenen Sinne, ja, da haben wir nur noch drauf gewartet. Und ja, jetzt ist es halt soweit.
Du hast es jetzt schön dargestellt. Ja, auch mir bleibt fast nichts anderes zu sagen. Das fühlt sich auch nach deiner Erzählung an wie der nächste organische Schritt. Aber vielleicht kannst du noch mal genauer, also wie habt ihr das denn umgesetzt? An wen seid ihr herangetreten und wen musstet ihr da auf eure Seite holen? Vielleicht noch mal für alle, die nicht dabei waren.
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, wir haben bei uns diese Dynamik im Betrieb gehabt. Wir hatten die Leute, die eh schon zum Ortsjugendausschuss gekommen sind, die eh schon irgendwie Lust hatten, die mir auch immer gesagt haben, ey, ich lass mich unbedingt für die JAV aufstellen, ich will was machen. Beim Betriebsrat sind wir da mit offenen Türen eingerannt. Die meinten halt auch, ja, ist eine gute Idee, macht es. Bei uns hier in der Geschäftsstelle haben uns alle gesagt, macht es. Wir finden das richtig cool und richtig geil, also von hauptamtlicher Seite. Und ja, dann war halt im Endeffekt die Bahn frei. Ich habe die Leute angesprochen. Die Leute meinten, sie haben Bock. Wir haben sie dann erstmal über den Ortsvorstand ernennen lassen vor ein paar Monaten. Und jetzt haben sie sich halt offiziell zur Wahl aufstellen lassen und sind jetzt halt gewählt worden. Und genau, jetzt existiert halt der Jugendvertrauenskörper.
Da komme ich trotzdem noch mal mit einer Frage um die Ecke, weil du sitzt hier vor mir und erzählst das so, als wäre das keine große Sache. Aber das gab's ja vorher noch nicht. Sich dann zusammenzuraufen im Betrieb und zu sagen, ey, wir sehen da unsere Interessen noch nicht genug vertreten, wir wollen da noch mehr Gewicht haben und dann stellt man das auf die Beine und dann kriegt man auch noch so viel Rückenwind von allen Menschen, die schon da sind und jetzt habt ihr euer Ziel erreicht. Also wenn du da jetzt so drauf guckst und du sagst ja auch, das war eine Bewegung, die sich entwickelt hat. Ja, das gab's vorher alles noch nicht. Wie guckst du da auf diese letzten anderthalb Jahre, als ihr das gerissen habt? Das muss doch auch ein Wahnsinnsgefühl sein, oder? Weil du erzählst es so nüchtern.
Ja, ich muss wirklich sagen, wir haben ja eben kurz im Vorgeplänkel hier darüber gesprochen. Ich hatte gestern meine praktische Abschlussprüfung Teil 1. Und da hast du mich gefragt, wie ich mich jetzt fühle. Und da muss ich sagen, das Gefühl ist irgendwie sehr vergleichbar. Man hat irgendwie ja so eine Riesenarbeit, so einen Riesenaufwand irgendwie hinter sich gebracht. Wir haben da ja so unheimlich viel reingesteckt an Kapazitäten und Ressourcen. Natürlich, das hört sich jetzt immer an wie so ein Walk in the Park hier, wie ich das hier erzähle. Aber so war es natürlich nicht. Also wir haben da natürlich richtig hart für geackert, um das Ding irgendwie hier ins Leben zu rufen und um diese Dynamik bei uns im Betrieb überhaupt erstmal herzustellen, sage ich mal. Das war natürlich schon auch ein Riesenaufwand. Da stecken eine ganze Menge Arbeitsstunden von am Ende, wie es ja dann leider oft so ist, wenn man sich sowas aufbaut, viel zu wenig Menschen drin in der ganzen Geschichte. Und dann ist es aber am Ende natürlich so, wenn du dann so viel reinsteckst und dann kommt immer nichts und es kommt nichts und kommt nichts und dann irgendwann wird das frustrierend und man steckt trotzdem immer mehr rein, weil es ist dann ja dieses Sunk-Costs-Phänomen, ne? Man hat schon so viel reingepackt, jetzt will man es auch irgendwie durchziehen. Und dann bekommt man aber am Ende irgendwann eine Resonanz und dann passiert was und dann fangen die Dinge an, sich zu bewegen. Dann fühlt sich das so verdammt gut an und so, also im Englischen sagt man rewarding. Ich weiß gerade gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber das fühlt sich dann so dermaßen gut an, dass diesen ganzen Aufwand und diese ganze Arbeit, die man reingesteckt hat im Vorfeld, dann nicht nur wieder wettmacht, sondern dass sowas von mehr als Ausgleich, dass man eigentlich Bock hat, ja, also wenn ich jetzt die Option habe, nochmal so viel Arbeit irgendwo reinzustecken, um dieses geile Gefühl nochmal zu haben, mache ich sofort. Ne? Das ist so meine Einstellung eigentlich, wie ich da drauf blicke. Das ist ein bisschen ja wie ein Papa, dessen Kind irgendwann anfängt zu laufen von alleine. Und man guckt da drauf, man ist irgendwie total stolz. Ne?
Und jetzt ist nach der Wahl ja irgendwie auch bei euch wieder vor der Wahl. Also jetzt habt ihr gerade die Vertrauensleutewahlen hinter euch gebracht und dann im Oktober, November geht's dann wieder weiter mit den JAV-Wahlen. Seid ihr da schon so in den Vorbereitungen drin? Wie sieht das aus?
Genau, also wir haben da zum ersten Mal jetzt so wirklich groß bei unserer JAV-Klausur drüber gesprochen, würde ich sagen, Anfang des Jahres. Und sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen schon mal vorsichtig die Kandidatensuche anzuteasern, sage ich mal. Weil wir haben bei uns immer so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal, unsere Ausbildung ist in drei Bereiche gegliedert bei Sartorius bei uns am Standort. Wir haben den gewerblich-technischen Bereich, wir haben den Bürobereich und wir haben den naturwissenschaftlichen Bereich. Und eigentlich sind es vier, weil wir haben auch noch Dualstudierende. Und da ist es so, in manchen Bereichen sind wir total stark. Zum Beispiel bei uns im naturwissenschaftlichen Bereich und auch im Büro sind wir überraschenderweise als Gewerkschaft auch sehr stark, so in diesem gewerblich-technischen Bereich und auch so im Dualstudierenden Bereich. da sind wir aktuell noch so ein bisschen am Straucheln, was auch daran liegt, dass wir einfach bei uns in der JAFT zum Beispiel niemanden von da haben. Und deswegen versuchen wir gerade natürlich zu gucken, in welchen Bereichen, also muss man dann quasi noch mehr Energie und noch mehr Kapazität eingeben, um halt den Leuten wirklich klarzumachen, ey, passt mal auf, wir haben hier irgendwie so einen Blindspot bei euch, also einige Themen, die hier bei euch relevant sind, die kommen bei uns vielleicht nicht an oder wenn dann nicht in dem Umfang, in dem sie eigentlich ankommen müssten, was halt daran liegt, dass wir einfach von euch hier niemanden haben. Also lasst euch doch mal bitte aufstellen, dass wir da halt quasi jetzt die Leute schon mal anfangen, Grund zu besohlen, sage ich mal, dass die sich halt auf jeden Fall aufstellen lassen im November, damit wir halt da irgendwie ein vernünftig repräsentatives Gremium hinbekommen, dass wir am Ende nicht irgendwie ein Gremium haben, was, wie es jetzt leider gerade der Fall ist aktuell, nur aus naturwissenschaftlichen und Büroleuten besteht, sondern halt ein Gremium, was irgendwie alle Bereiche vertritt.
Habt ihr da eine besondere Strategie, wie ihr da die Power am besten kanalisiert, dass sie da auch ankommt, wo sie hin soll?
Ja, wir haben jetzt ja aktuell zum Beispiel so ein Sprechstundenprojekt, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben ja eigentlich laut Betriebsverfassungsgesetz als JAV explizit die Möglichkeit, Sprechstunden zu machen mit den Auszubildenden. Und das wurde auch ganz viele Jahre immer probiert. Da wurde dann so eine offene Sprechstunde eingerichtet, wo gesagt wurde, hier, was weiß ich, Mittwoch von 13 bis 14 Uhr ist JAV-Sprechstunde. Ne, kommt vorbei, wenn ihr irgendwas habt. Das war noch die alte JAV, damit hatte ich noch nichts zu tun. Und da ist dann halt immer nie irgendwer gekommen. Haben wir jetzt aber gesagt, bevor sowas wieder passiert, wir finden es schade, diese Möglichkeit nicht zu nutzen, die uns explizit geboten wird, irgendwie rechtlich. Wie können wir es anders aufziehen? Und da haben wir jetzt gesagt, wir machen es vielleicht in so einer Art, bei uns heißt das immer Jurfix, bei uns im Unternehmen so ganz neumodern, unternehmensdeutsch, fancy. Also quasi einen Termin zu machen, explizit, mit den einzelnen Ausbildungsberufen oder halt den einzelnen Studiengängen bei den Dualstudierenden, wo wir sagen, in einem gewissen Turnus, wir haben jetzt erstmal quartalsweise festgelegt, stellen wir euch allen einen Termin ein, irgendwie mit 2, 3 Jaffis, ihr kommt alle bei uns ins JAV-Büro oder wir kommen bei euch in die Werkstatt, je nachdem, wie es halt am besten passt, und wir quatschen einfach mal. Und jetzt nicht irgendwie nur über Probleme oder das und das läuft jetzt richtig scheiße, sondern grundsätzlich einfach mal darüber sprechen, was ist bei euch überhaupt los in der Ausbildung, was sind eure Themen, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut, was würdet ihr euch noch wünschen, um halt auch einfach mal ein Gefühl zu bekommen für die einzelnen Bereiche.
Sehr stark, dann so direkt auch auf die Kolleginnen und Kollegen zuzugehen. Wie ist es denn bei dir so persönlich? Das war jetzt deine erste Amtszeit, oder?
Ja, genau. Also wenn man mich so sieht, dann würde man das nicht glauben. Nicht, weil ich so kompetent und professionell bin, sondern weil ich einfach schon sehr alt aussehe und auch für Jugendverhältnisse relativ alt bin. Aber es ist meine erste Amtszeit, genau.
Wirst du dich nochmal aufstellen lassen?
Ich werde mich nochmal aufstellen lassen, genau.
Sag mal, hast du noch abschließend vielleicht für alle, die jetzt zuhören und aufs Geschmäckle gekommen sind und denken, oh, da hätte ich auch Lust drauf. Ich glaube, JAV könnte was für mich sein. Hast du für die noch einen Hack, wo du sagst, boah, das hätte ich voll gerne vor meinem Antritt gewusst oder bevor ich jetzt angefangen habe damit. Wo du sagst, das ist nochmal so ein Tipp, der könnte euch das Leben retten in der JAV.
Ja, es gibt da natürlich eine ganze Menge alltägliche kleine Sachen, die man jetzt anführen könnte, aber also für mich persönlich so das Wichtigste, was ich neuen Leuten mitgeben würde, die irgendwie interessiert sind und noch unsicher sind und sich denken, ah, ist das was für mich oder nicht, ist ein bisschen was Abstrakteres, sage ich mal. Also diese, ich sag mal jetzt vorsichtig, diese Macht, die Mitbestimmung haben kann und die man sich aufbauen kann in einem Betrieb und auch so ein bisschen damit in Zusammenspiel, dieser Zusammenhalt und dieses Familiäre von Gewerkschaft und Mitbestimmung. Das ist einfach was, worin ich persönlich und auch ganz viele bei uns im Betrieb in den letzten anderthalb Jahren so aufgegangen sind. Ja, und wo ich immer noch jetzt mittlerweile so staune. Ich kann mich noch zurückerinnern, damals, als wir angefangen haben. Wir waren ein ganz, ganz neues Gremium. Also sprich, wir waren nur Leute aus dem ersten Ausbildungsjahr und keiner hatte von Tuten und Blasen eine Ahnung und wusste, was eine JAV überhaupt ist. Wir haben uns alle aufstellen lassen, weil irgendwie, ja, die politische Einstellung hat bestimmt, man hatte irgendwie ein ähnliches Weltbild. Aber was man da jetzt genau macht, keine Ahnung. Also wie damals unsere Sitzungen aussahen, zum Beispiel zu Anfang, das war also eine Vollkatastrophe, wenn ich da jetzt in Hindsight drauf zurückblicke, dass wir dafür überhaupt freigestellt wurden von unserer Arbeit. Und wenn ich jetzt schaue, wie weit wir das geschafft haben, in anderthalb Jahren zu kommen und also was für eine geile Dynamik wir jetzt mittlerweile im Betrieb haben und was für eine geile Gewerkschaftsbewegung, was für eine geile Mitbestimmungsbewegung in der Jugend, das gab es halt vorher nicht. Da will ich jetzt uns nicht richtig krass beweihräuchern, weil daran haben irgendwie alle mitgewirkt. Da waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das bin nicht nur ich, das waren alle, die damit jetzt gerade zu tun haben und vielleicht jetzt in diesem Moment auch diesen Podcast hören. Also Grüße gehen raus an euch. Das ist halt einfach dann ein Gefühl, was einkehrt, plötzlich zu merken, ey, wir können ja zusammen richtig was bewegen und richtig was reißen. Wir haben bei uns, wie gesagt, Themen im Betrieb, wo wir jetzt aktuell, also spürbar merken, wir als Jugend bringen da jetzt gerade Dinge voran und ändern da Sachen, die irgendwie für viele, viele Jahre als gesetzt und als unabänderbar galten, halt zu unseren Gunsten. Und dieses Gefühl, ich will nicht sagen das Gefühl von Macht, weil es klingt dann so machthungrig, aber das Gefühl von Zusammenhalt und ey, zusammen können wir schaffen, zusammen sind wir stark. Das ist was, für die sich, habe ich vorhin schon gesagt, dafür lohnt sich einfach, also jeder kleine Funken an Aufwand und Arbeit, den man da reinsteckt, zehnfach. Und das vielleicht einfach als Motivation mit auf den Weg zu geben, wären meine abschließenden Worte, glaube ich.
Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich würde am liebsten noch, wenn ihr einen Podcast starten wollt, sag mir Bescheid, Jan. ich fand das sehr unterhaltsam und wirklich sehr inspirierend. Ich glaube, vielen, die zugehört haben, geht es auch so. Danke dir. Euch ganz viel Durchhaltevermögen jetzt bis zur Wahl. Dann im November, hast du gesagt, geht's bei euch los, ne?
Genau. Wir sind relativ spät dran in diesem Zeitfenster.
Alles klar.
Im November sind wir dann dran, genau.
Sehr gut. Dann haltet durch und ja, danke dir fürs Gespräch. Hat ganz viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute motivieren konnte. Und ja, also falls wir irgendwann mal einen Podcast starten, dann werde ich dich anschreiben.
Sehr schön. Dann bis bald, Jan.
Ja, macht's gut. Ciao.
Damit danke, Jan, auch für dieses sehr witzig. Wir haben mehr als einmal gelacht. Das war ein sehr spannendes und witziges Interview auch. Und für alle, die sich jetzt inspiriert gefühlt haben oder die sowieso denken, ah ja, fallen, stimmt, da müssen wir jetzt auch mal langsam ran. Alle Materialien, die ihr brauchen könnt, findet ihr natürlich wie immer im JAF-Portal unter jaf-portal.de.
Genau, und alle Hauptamtlichen haben ab sofort auch die Möglichkeit, sämtliche Vorlagen, Präsentationen, Kampagnenvorschläge etc. auch im Intranet zu finden.
Sehr schön. Und damit, tja, wieder eine Folge geschafft. Viele spannende Themen bearbeitet. Und am 1.7. geht es dann erst weiter.
Genau, wir sehen uns zur nächsten Sommerfolge. Oder wir hören uns besser gesagt zur nächsten Sommerfolge am 1. Juli.
Alle wählen gehen am 9.6. und bis dann.
Tschö.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.